Ich darf Sie zur heutigen Veranstaltung begrüßen. Case Challenge, herausfordernde Fälle, Differentialdiagnosen in der pädiatrischen Onkologie. Etwas, was auch in anderen Fächern vorkommen kann, vor allem in der Bildgebung, nicht nur in der Kinderheilkunde oder auch bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern, die auch Kinder betreuen dürfen. Es ist mir eine Freude, meinen Co-Moderator vorzustellen, Andisha Atabashi, frischgebackener Universitätsprofessor, Studienleiter der akuten lymphoblastischen Leukämie-Studien in Österreich, in zahlreichen internationalen kinderonkologischen Gremien, insbesondere bei Lymphomen, prominent vertreten, der heute mit mir co-moderieren wird. Bitte.
Ja, vielen Dank, Jörg, für die netten einleitenden Worte. Ich glaube, wir könnten gleich beginnen mit der ersten Vortragenden und es freut mich sehr, dass die Frau Dr. Leyla Ronsary sich in ihrer Karenzzeit die Zeit nimmt, heute hier zu sein und einen sehr interessanten Fall vorzustellen, der uns doch vor einigen Jahren ziemlich intensiv auf der Station 2a beschäftigt hat. Bitte, Leyla.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir wieder mal in diesem wunderschönen Saal uns treffen und nicht nur ein Online-Meeting haben. Also freut mich sehr, euch alle wieder hier zu sehen. Ich fange gleich an mit der Patientin. Wir haben vor mehreren Jahren ein 12,5-jähriges Mädchen behandelt. Das ist zu uns gekommen in einem ganz, ganz schlechten Allgemeinzustand. Sie war grau, fahl, hat schlecht ausgesehen, war kachektisch und von der Anamnese her hat sie angegeben, seit circa 5 Monaten eine zunehmende Skoliose zu haben und einen ungewollten Gewichtsverlust von 4 bis 5 Kilo. Sie hatte weiters seit einem Monat zunehmende Schmerzen in der Wirbelsäule und Nachtschweiß und seit einigen Tagen auch Fieber. Also man kann jetzt schon ganz gut aus der Anamnese erheben, dass sie mit einer B-Symptomatik gekommen ist. Sie war aufgrund der Skoliose auch in einer physiotherapeutischen Behandlung und von dort hat man sie dann auch zu uns geschickt, weil man gesagt hat, dass sie so schlecht ausschaut, dass sie unbedingt am Kinderspital vorstellig werden soll. Gut, vom Status, es war wirklich schwer, sie zu statuieren, weil sie so schmerzgeplagt war. Sie hat sich kaum bewegen können, war total immobil. Auf jeden Fall sah sie einfach wirklich schlecht aus. Einen deutlich reduzierten Allgemein- und Ernährungszustand gehabt. Und vom Status her muss man einfach sagen, sie hatte sanierungsbedürftige Zähne. Der Rachen war gering gerötet. Sonst war sie tachykard, tachypnoisch und hatte linksbasal ein abgeschwächtes Atemgeräusch. Aber wie gesagt, man konnte sie jetzt kaum mobilisieren. Sie hat sofort aufgeweint. So dass es recht schwer war, alles genau zu erheben. Dann hat man vom Skelett her die Skoliose festgestellt oder gesehen und als Zufallsbefund Syndactylin. Sie hat einen Karnofsky-Index von 20%, das ist eben so ein Index, um zu erheben, wie eingeschränkt quasi die Patienten sind und mit 20% sind sie schon wirklich schwer eingeschränkt und auch intensivmedizinisch müssen sie betreut werden quasi. Weiters hatte sie 39 Grad Fieber bei Vorstellung. Das ist jetzt ihr Labor, also man sieht, dass die Leukozyten etwas erhöht waren, sie war auch links verschoben, dann hatte sie eine mikrozytäre hypochrome Anämie, die Blutsenkung war in Ordnung, die war schön, dann weiters hatte sie ein Fibrinogen von 710, also deutlich erhöht. Sie hatte ein CRP von fast 20 Milligramm pro Deziliter, also auch deutlich erhöht. LDH war mit 319 etwas über dem oberen Normbereich. Ferritin war bei knapp 800. Gut, das ist jetzt das Thoraxröntgen, was wir von ihr haben bei Aufnahme. Beschrieben wird es als tumorbedingte Verdichtung links paravertebral in Projektion auf den Herzschatten. Was man eben auch ganz gut sehen kann, ist die Skoliose. Also sie saß nicht nur schief da, sondern es war wirklich auch die Skoliose, die da auf dem Röntgen zu sehen ist. Man hat dann ein MRT auch veranlasst und man sieht hier ganz gut, doch die Maus geht, dass da eben etwas ist, was da eigentlich nicht sein sollte, hier auch in dem Bereich der Brustwirbelsäule und auch in dem Querschnitt. Das gehört da eigentlich nicht gut hin. Und beschrieben wurde das als ausgedehnte Tumorformation im Bereich TH9 bis L1 mit Wirbelkörperdestruktionen, Tumorinfiltration über mehrere Segmente, Infiltration des Tumors in die linksseitige Thoraxwand und Vorwachsen in die linksseitige paravertebrale Muskulatur. Vom Bild her hat man am ehesten gedacht, dass es eventuell ein Ewing-Sarkom oder ein PNET eben sein könnte. Dann hat man auch ein CT-Thorax durchgeführt und da sieht man eben auch schon ganz gut, dass da etwas zu sehen ist, was nicht sein sollte, eben einen Erguss. beschrieben wurde, das als eben auch die Skoliose wurde beschrieben, dann auch die Tumorformation, die Destruktion der Brustwirbelkörper, die Destruktion der Rippen, dystelektatische Veränderungen im linken Unterlappen, im Pleuraerguss. Man hat Lymphknotenvergrößerungen beschrieben und Rundherde im Sinne von Metastasen. Wir hatten unter Anführungsstrichen auch Glück, weil wir recht schnell eine Ganzkörperszintigraphie bekommen haben. Man muss sagen, die sind am Donnerstag am Nachmittag vorstellig geworden. Das heißt, das ist am Freitag alles dann gelaufen. Und in der Ganzkörperszintigraphie wird eben auch beschrieben, dass sie pathologische Speichervermehrungen in den Brustwirbelkörpern hatten, in den angrenzenden Rippen, dorsal links. Und dass eben auch beim 10. Brustwirbelkörper eventuell die Rippe rechts befallen sein könnte. Und man sieht das eigentlich da auch ganz gut, auch wenn ich mich bei Szintigraphiebefund jetzt nicht ganz so gut auskenne, aber da sieht man schon, dass das vermehrt speichert hier. Gut, die Patientin wurde dann auch knochenmarkspunktiert mit Verdacht eben auf Ewing-Sarkom-Weichteiltumor. Man hat weder in der Knochenmarkspunktion als noch in der Stanze Ewing-Sarkom-Zellen gefunden. Das heißt, die waren eigentlich unauffällig, sodass wir mittels der Punktionen auch nicht auf eine Diagnose gekommen sind. Jetzt standen wir vor dem Problem, was wir jetzt machen sollen. Das war, wie gesagt, Freitag. Im Zusammenschau der Klinik, also sie hatte die B-Symptomatik, sie sah wirklich, wirklich schlecht aus. Des zeitlichen Verlaufes, also dass die ganze Symptomatik sich bereits seit mehreren Monaten gezogen hat und auch der Bildgebung, wo schon der Verdacht auf ein Ewing-Sarkom oder eben ein Weichteiltumor gestellt wurde, haben wir dann beschlossen, Freitag ist, wir wollen keine Zeit mehr verlieren, wir kriegen jetzt keine Tumorbiopsie mehr, dass wir mit einem Ewing-Sarkom-Protokoll, also eine Chemotherapie, starten, sodass sie dann Freitagnachmittag mit einem Wiederzyklus begonnen hat. Und Wieder ist ein ziemlich potenter Chemotherapiezyklus mit Vincristin, Doxorubicin, Etoposid und Ifosfamid. Wir haben uns natürlich trotzdem um die Tumorbiopsie gekümmert, die sie einige Tage dann später auch bekommen hat. Und da haben wir dann alle etwas geschluckt, weil da histopathologisch eben rausgekommen ist, dass es sich gar nicht um einen malignen Tumor insofern, also keinem Ewing-Sarkom handelt, sondern dass da alle Biopsien eigentlich vereinbar waren mit einer Infektion mit Actinomyceten. Man hat auch zahlreiche Sulfurgranula, also sozusagen Drusen gefunden, die wie gesagt für diese Erkrankung ganz typisch sind. Was ist die Actinomycose? Ich glaube, die meisten im Raum werden sich das noch nicht so viel damit beschäftigt, weil das, wie gesagt, etwas sehr Seltenes ist. Es ist eine infektiöse Erkrankung, die vorwiegend durch Actinomyces israeli ausgelöst wird. Es ist ein grampositives anaerobes Bakterium, was bei vielen von uns oder bei einigen von uns, sagen wir, auch normal in der Mundschleimhaut, im Gastrointestinaltrakt und Urogenitaltrakt vorkommen kann. Die Erkrankung selber tritt vorwiegend bei Männern mittleren Alters auf, also jetzt auch nicht bei einer 12,5-jährigen, bei einem jugendlichen Mädchen eigentlich, sondern es ist, wie gesagt, etwas sehr, sehr Seltenes. In den meisten Fällen tritt es cervicofazial auf, in 20% abdominell und nur in 15% thorakal. Man weiß jetzt nicht genau, warum so eine Erkrankung überhaupt entsteht. Also gerade bei der thorakalen Actinomycose vermutet man, dass eventuell die Keime aspiriert werden, dass irgendwo entweder über Karies oder irgendwelche Verletzungen in der Mundschleimhaut die Keime, wie gesagt, in die Lunge absiedeln und es dann dort zu einem infiltrativen Wachstum in die umliegenden Gewebe kommt. Es wird auch immer wieder diskutiert, ob eventuell ein Immundefekt dafür verantwortlich sein könnte, aber das ist bei unserer Patientin alles negativ gewesen, die getesteten Immunerkrankungen. Genau, prinzipiell haben die Patienten eine exzellente Prognose und eine Heilungsrate von 90%, wenn man rasch beginnt. Wenn man nicht behandelt, ist die Letalitätsrate doch 70-100%. Das heißt, man darf nicht nur zuschauen, man muss schon was machen. Und das Schwierige bei der thorakalen Actinomycose ist, dass sie sich eigentlich immer mit einer pulmonalen Raumforderung präsentiert und den Symptomen Fieber, Schmerzen, Husten, Müdigkeit, Gewichtsverlust, also einer B-Symptomatik, sodass es wirklich schwierig ist, das auch von einem malignen Tumor zu unterscheiden. Gut, wie behandelt man das? Also es gibt jetzt keine Guidelines, wie es fix sein soll. Also die Empfehlung ist, dass man mit Beta-Lactam-Antibiotikern behandelt, vor allem mit Penicillinen, alternativ mit Doxycyclin, Clindamycin oder Imipenem. Es wird auch empfohlen, in schweren Fällen intravenös zu verabreichen und bei thorakalen und abdominellen Befall für 4 bis 6 Wochen intravenös und dann noch 6 bis 12 Monate oral. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Empfehlung, aber es ist jetzt nicht eine fixe Vorgabe. Operationen werden eigentlich eher empfohlen bei neurologischen Defiziten, zum Beispiel bei einer Spinalkanalkompression. Es gibt aber auch Literatur, die empfiehlt, dass man schon einiges operieren soll, weil man dann eventuell nicht so lang antibiotisch behandeln muss. Aber ja, je nachdem, wie viel man natürlich zerstört über die Operation. Gut, wie wurde unsere Patientin jetzt behandelt? Sie hat ja einen Chemotherapiezyklus bekommen, das heißt, sie hatte anfänglich nach Eintreffen des histologischen Befundes noch wunderschöne Abwehrzellen, das heißt, da hat sie noch Penicillin G und Clindamycin bekommen. Dann waren die Abwehrzellen aber ganz tief unten, da haben wir sie mit Meropenem, Amikacin und Vancomycin behandelt und als die Leukozyten dann wieder regeneriert sind, hat sie rein eine Monotherapie mit Meropenem bekommen. Bei der Patientin war es etwas schwierig, weil sie noch ziemlich lang, also über mehrere Wochen, mehrere Fieberzacken am Tag hatte und auch ihr CRP undulierend immer wieder auf 20 Milligramm pro Deziliter angestiegen ist. Wir haben das dann letzten Endes auf ein immunologisches Geschehen zurückgeführt, weil sie auch relativ gut angesprochen hat. Sie wurde insgesamt 6 Wochen lang intravenös behandelt und im Anschluss hat sie noch für insgesamt ein Jahr Amoxicillin-Clavulansäure per OS bekommen. Und zusätzlich hat sie auch ein orthopädisches Mieder tragen müssen. Jetzt wollte ich zurück. Jetzt habe ich es verraten. Gut, das ist jetzt ein MRT der Wirbelsäule nach 8 Wochen Antibiose. Man sieht, es ist natürlich ein bisschen geschummelt. Es gibt ja viele Aufnahmen und das ist jetzt halt, das sind jetzt 2 davon, aber man sieht eigentlich schon ganz gut, dass das Ganze jetzt nicht mehr so dramatisch ausschaut wie vorher. Beschrieben zusammenfassend wurde es als rückläufige Strukturvermehrung und Ausdehnung der vorbeschriebenen Veränderungen. So, als Conclusio kann man sagen, dass die Actinomycose eine sehr seltene bakterielle Erkrankung ist, dass es aber schwierig ist, sie von onkologischen Erkrankungen zu unterscheiden, weil sie eben dieses infiltrative und oft sehr aggressive Wachstum hat. Die thorakale Infektion tritt in 15% auf und wie gesagt typischerweise mit einer B-Symptomatik. Die Diagnosestellung tut man meistens eben histologisch. Durch Gewinnung von Tumormaterial ist es sehr schwer, eine Kultur zu gewinnen. Das heißt, wir haben auch bei der Patientin das Sputum und auch den Stuhl angeschaut, um zu sehen, ob wir da Actinomyceten finden können. Aber das war bei ihr negativ und das ist wie gesagt auch in der Literatur beschrieben, dass das oft negativ bleibt, die Kultur. Wichtig ist, die antibiotische Behandlung lange genug zu geben, weil es dann auch zu einer kompletten Abheilung kommen kann. Und die chirurgischen Maßnahmen sind, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen notwendig. Und was soll man mitnehmen? Also wichtig ist es einfach, wenn man so thorakale Tumore hat, die ja bei Kindern sehr selten sind oder bei Jugendlichen trotzdem auch an eine Actinomycose als Differentialdiagnose zu denken. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Leila, für die sehr klare Präsentation dieses Falls, der doch ziemlich aufregend damals war, wie du dich erinnerst, für uns alle. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Mich hätte vielleicht im Nachhinein immer interessiert, glaubst du, dass das richtig war, dieser Patientin einen Videoblock zu geben? Das war aplasiogen. Die war über eine Woche in Aplasie, hat ihre Haare verloren. Der Vater hat das dann doch auch akzeptieren können, unsere Argumentationsweise, warum wir uns entschieden hatten. Wie würdest du das jetzt so viele Jahre danach sehen? Weil du hast ja diesen Fall, glaube ich, sehr minutiös ja auch aufgearbeitet.
Ich finde es eine sehr schwierige Frage und ich habe mir das auch jetzt wieder mal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß nicht, sie war einfach wirklich in einem so schlechten Allgemeinzustand und so reduziert, hatte solche Schmerzen, dass es einem einfach schwer gefallen ist, noch 4-5 Tage zu warten, bis man mal eine Biopsie bekommen hat, plus dann noch einige Tage zu warten, bis man den Befund hatte. Also ich weiß nicht, ob wir es wahrscheinlich nicht sogar noch einmal so machen würden, aber natürlich waren wir gebiased, weil die Patientin direkt auch auf die Onkologie gekommen ist. Natürlich sind wir dann im Vorhinein gleich davon ausgegangen, dass es was Malignes sein wird oder sein könnte. Ich nehme mal an, dass wir wahrscheinlich das Gleiche wieder machen würden, weil sie so schlecht beisammen war. Aber ja, ich glaube, wenn man das jetzt Faktum ist, eigentlich sollte man natürlich auf die histologische Bestätigung warten. Und das ist eigentlich halt auch State of the Art. Aber das ist natürlich in manchen Fällen schwieriger.
Darf ich noch eine Frage fragen? Die negative Blutsenkung, ist das typisch für die Aktinomykose? An das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, aber mich hat es beim Ausarbeiten etwas gewundert, weil ich hätte mir eigentlich bei so einer Erkrankung doch erwartet, dass die Blutsenkung erhöht sein wird. Deshalb habe ich es jetzt auch extra noch hervorgehoben, dass die negativ war, weil ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht nachgelesen.
Weil aber die anderen Entzündungsparameter inklusive Fieber schon sehr deutlich erhöht waren, was ja auch nicht ganz typisch für einen Ewing-Tumor ist, oder?
Aber haben wir schon auch gesehen, dass die Entzündungsparameter hoch sind bei einem Ewing-Sarkom und gerade auch Fiebern, ja. Es hat einfach vom Zusammenschau der Klinik und der Bildgebung hat es uns einfach in diese Richtung gelenkt und das war schwierig, ja, retrospektiv. Ich weiß nicht, wie würdest du es sehen?
Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, es war ja kein Alleingang von uns beiden, sondern ich kann mich erinnern, wir haben es mit dir auch lang diskutiert. Und haben uns dann gemeinsam aufgrund der Bildgebung, wo uns auch die Radiologen in die Richtung geführt haben. Und
inklusive Lungenmetastasen,
richtig,
die irgendwo beschrieben waren, die in Wirklichkeit
schwierig
nicht vorhanden waren.
Ja.
Also, man sieht, wie es zugehen kann.
Ja.
Und wie es am Ende dann Gott sei Dank auch gut ausgeht. Ja. Darf ich noch fragen, also Actinomyces, das heißt eigentlich Strahlenpilz, glaube ich, wenn man das übersetzen würde. Weißt du, warum oder wann es da zur Erkenntnis gekommen ist, dass das eigentlich ein Bakterium ist?
Das ist eine gute Frage. Das hätte ich natürlich, weil ich wusste, dass du das fragen könntest, nachlesen sollen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich nicht so eingestrebert, dass ich das jetzt sagen kann. Ja, stimmt.
Im histologischen Bild kann man tatsächlich ein bisschen den Eindruck gewinnen, wie du gezeigt hast, dass das eine Pilzerkrankung ist. Und auch die Klinik ist eigentlich nicht ganz typisch.
Sagen wir mal, vielleicht ist das histologisch entstanden, weil es so ähnlich aussah.
Und es ist eigentlich nicht eitrig, oder?
Nein.
Eben. Und das ist eigentlich nicht typisch für eine bakterielle Entzündung.
Ja.
Also viele Stolpersteine oder Verführungen eigentlich, die am Ende aber dann doch eine richtige Diagnose und gute Therapie erbracht haben. Danke.
Danke.